Brainseeker sucht für einen Kunden einen Gruppenleiter Qualitätssicherung aus der Luftfahrt und für einen anderen Kunden einen Personalleiter. Bewerbung bitte über LinkedIn an Tom Heinkel. All genders welcome.
Ich sag mal, die Hürde, Manager zu werden, ist eine ganz große. Die Hürde, Manager von Managern zu werden, ist vielleicht die allergrößte Hürde. Und danach fand ich es gar nicht mehr so schlimm, weil im Prinzip ändert sich's nicht. Sie haben immer ihre 10 bis 12 Direct Reports. Ihre Arbeitsinhalte ändern sich natürlich massiv, weil man, wenn man 8000 Leute führt, kümmert man sich zu 90% der Zeit um strategische Dinge und kaum um operative Themen. Aber dieser Umstand, führst du 1000 Leute oder 8000 Leute, ehrlich gesagt, macht keinen großen Unterschied.
Ja, herzlich willkommen. Und ich möchte direkt meinen Gast herzlich begrüßen, Klaus Röwe, CEO von Lilium.
Hallo.
Herzlich willkommen, Herr Röwe, zwischen Bundeskanzler und Boardmeeting, wenn ich das so richtig einordne. Heute Morgen war der Kanzler zu Gast. Hat er sich den Lilium Jet angeschaut?
Ja, Bundeskanzler, BDLI und Board, alles mit B, ja. Er hat ihn sich angeschaut, er ist auch reingegangen, obwohl er das gar nicht sollte, weil das zu viel Zeit gekostet hätte. Aber da er sich die doppelte Zeit für uns genommen hat, als was das Protokoll vorsah, hat er auch die Zeit gehabt, mal reinzuschauen und kann auch nur jedem raten, das mal zu tun, weil das ist von außen faszinierendes Flugzeug. Aber ich sage immer, das Geld in einem Flugzeug wird im Flugzeug verdient und nicht außen. Deswegen ist genauso wichtig, es mal reinzugucken, weil es von innen fast noch toller ist als von außen. Aber er fand es auch toll.
Wunderbar. Ja, wir haben natürlich viele Politiker hier zu Gast auf der ILA. Herr Habeck ist hier, Herr Pistorius. Und heute Morgen war eben der Kanzler hier. Nun wollen wir ja nicht primär über das Produkt sprechen. Da gäbe es natürlich auch ganz, ganz viele Fragen. Bei mir im Podcast steht immer so ein bisschen die Karriere des Gastes im Mittelpunkt. Und wenn man Ihre Karriere zusammenfasst, ganz grob, dann kann man sagen, nach dem Studium waren Sie knapp fast 30 Jahre bei Airbus in führender Funktion. Ich erinnere da eine Position, auch Cabin und Cargo Engineering, dann viel im A320-Programm. Sie waren in Toulouse, da können wir auch noch später drüber sprechen, wie das ist, als Deutscher in Toulouse Karriere zu machen. A320neo, auch ein weiterer Meilenstein in Ihrer Karriere. Und vor fast 5 Jahren dann der Wechsel zu Lilium. Wie wird man dann CEO von Lilium? Wie ist da so ein Auswahlprozess? Für Sie ist das ja Alltag. Aber wie wird man da ausgewählt? Führt man da Bewerbungsgespräche? Und mit wem?
Ja, muss man. Lilium ist ein börsennotiertes Unternehmen. Und das ist jetzt nicht so, dass man da aller Vetternwirtschaft sagt, ey, komm mal rüber. Und das geht so nicht. Also man ist natürlich den Aktionären gegenüber verpflichtet und wenn man einen CEO ersetzt oder auch einen CFO ersetzt, also die beiden Funktionen sind halt schon essentiell, muss man einen ganz formalen Prozess durchlaufen. Ein börsennotiertes Unternehmen hat ein Board hat ein Nomination Committee und der Chef des Nomination Committees ist eines der Board Member. Der wird in dem Falle dann mit der Search beauftragt. Der wird dann üblicherweise auch eine Search Agentur einschalten, die dann guckt, wer könnte das machen und dann werden Leute angesprochen und die dann Interesse bekunden, wie ich das getan habe, durchlaufen dann richtig formellen Interviewprozess und das geht dann ein bisschen, dass man irgendwann mal die einzelnen Boardmember kennenlernt. Also man macht nicht nur einen Prozess mit einem Headhunter, man spricht mit diversen Boardmembern und in meinem Fall war es dann auch soweit, dass man mich dann fragte, wenn du es machen würdest, was würdest du dann tun? Und ich durfte dann auch eine Präsentation im Board machen, obwohl ich gar nicht Mitarbeiter der Firma war. Interessanterweise ist es auch so, in so einem Prozess, dass Sie auch klar die Informationen bekommen, die man Ihnen geben kann und darf. Man darf aber auch gar nicht alle Informationen geben, weil man ja auch nicht Mitglied der Firma ist. Ich muss im Nachhinein sagen, man ist mir mit unglaublicher Transparenz entgegengetreten. Aber auch das ist eine Delikatesse, die bei einem börsennotierten Unternehmen ist, dass sie halt nicht die ganze schmutzige Wäsche auf den Tisch legen können. Gab Gott sei Dank auch keine. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt auch für einen CEO, gibt es einen in irgendeiner Weise formalisierten Bewerbungsprozess, den man dann durchlaufen muss.
Und nun sind Sie knapp 5 Jahre an Bord.
Zwei
Jahre, Entschuldigung.
Sind nur zwei Jahre.
Ein Jahr, 11 Monate, so rum. Sorry, genau. Da habe ich einen Zahndreher gehabt. Das wäre jetzt natürlich doof von mir zu fragen, ob Sie irgendwas bereuen. Natürlich sind Sie begeistert. Aber wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, nach knapp 30 Jahren großen Konzern Airbus mit all diesen Vor- und Nachteilen, die es so in einem Konzern gibt, überhaupt den Wechsel zu wagen?
Ich wollte das. Es ist emotional sicherlich schwer gefallen, weil man 30 Jahre lang Verbindungen aufgebaut hat. Ich habe auch gerade die A321 XLR fliegen sehen. Das war das Letzte, was ich bei Airbus gelauncht habe. Und da war ich jetzt auch irgendwie, habe ich auch gerade mal 5 Minuten geguckt, wie der Flieger so fliegt. Das war auch sehr schön. Nee, aber ich war halt an der Stelle angekommen, wo ich sagte, möchtest du in deinem Leben nochmal was anderes machen? Ich hatte immer im Hinterkopf, mein Vater, der ist auch sein Leben lang bei derselben Firma geblieben. Ich habe gesagt, wie furchtbar ist denn das? Du latschst da 30, 40 Jahre durch dasselbe Werkstor. Nun hat Airbus sehr, sehr viele Werkstore, durch die ich gelatscht bin. Aber ich hatte immer eine gewisse Neugierde im Bauch und habe gesagt, wie sieht's eigentlich auf der anderen Seite des Zauns aus, wo es keinen Zaun gibt? Ich war halt in einer Großindustrie, in einem sehr etablierten Unternehmen, als ich kam. Bei Airbus darf man nicht vergessen, auch irgendwie noch ein Start-up. Das hat sich natürlich sehr schnell gegeben und ist in ein sehr, sehr großes Unternehmen gewachsen. Und ich wollte einfach mal diese Erfahrung auch machen. Ich bin halt sehr flugzeugbegeisterter Mensch, technologiebegeisterter Mensch und habe gedacht, was Lilium da macht, ist ja komplett strange. Ist für mich ein Grund, es mal zu versuchen, dass es denn eine Startup-Company ist, die keine eigenen Einkünfte hat. Wir leben komplett vom Kapitalmarkt, wir haben ja keine Revenues. Das hat ganz viele Boxen getickt, mal was komplett anderes zu machen. Und natürlich kann es schiefgehen und das möchte ich natürlich nicht, weder für die Firma noch für mich persönlich. Aber diesen Thrill zu haben, den ich bei Airbus irgendwann auch nicht mehr hatte, nochmal zu bekommen, das war für mich, ich will nicht sagen wie eine Droge, und ich bin definitiv nicht auf Drogen heute, aber es war eine riesen Versuchung. Ich würde es mal Versuchung. Es ist eine Herausforderung, aber die Versuchung war einfach groß, das zu tun. Und ich habe mich halt dann entschieden, das zu machen.
Wir müssen ein bisschen auch, werden natürlich noch über Lilium sprechen, keine Sorge, aber als Deutscher in Frankreich ist es ja, unabhängig jetzt von Airbus, gar nicht so trivial, Karriere zu machen. Es haben wenige Deutsche es so weit ins Top-Management geschafft oder für das wichtigste Programm eben auch verantwortlich zu sein. Wie haben Sie dieses Thema für sich gemanagt oder welchen Hinweis können Sie vielleicht auch da Menschen geben, die auf einem ähnlichen Karriereweg sind?
Also man muss wissen, dass Airbus ja ein sehr internationales Unternehmen ist und es ist jetzt nicht so, dass ein Deutscher in Frankreich Karriere macht. Also es hat ein Deutscher in einem internationalen Unternehmen Karriere gemacht und der Schwerpunkt von Airbus hat sich sicherlich in den letzten Jahren mehr nach Frankreich, nach Toulouse verlagert. Und es ist auch gut so, weil Airbus ist irgendwann mal ein politisches Konstrukt gewesen. Und Tom Enders Mission ist immer gewesen, zu sagen, ich möchte ein normales Wirtschaftsunternehmen daraus machen. Und das bedingt halt irgendwo mal, dass sie nicht 2 Zentralen haben, sondern dass sie 1 Zentrale haben, dass sie nicht alles redundant vorliegen haben. Die Investoren haben immer gesagt, wenn ihr 2 Zentren habt für Flugphysik, das kann nicht gut sein. Dann habt ihr 1 zu viel, weil das kostet ja nur Geld. Und dieses Unternehmen in ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen zu überführen, war halt immer sein Ziel. So, und deswegen ist es in seinem Zentrum mehr nach Toulouse gewandert. Aber letzten Endes ist Airbus immer ein internationales Unternehmen gewesen. Und ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass es für mich zum Vorteil oder Nachteil gereicht ist, dass ich jetzt einen deutschen Pass hatte. War eigentlich nicht der Fall. Also ich kann die Frage verstehen, aber die Frage befremdet mich irgendwo auch ein bisschen. Und ich kann sagen, als Deutscher in Frankreich zu wohnen, wer die Gegend da unten kennt, es gibt schlimmere Plätze auf der Welt, ja, als im Toulouser Raum zu leben.
Ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, insofern entschuldige ich die 90er-Jahre-Frage im Prinzip. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus wollte. Es gibt durchaus da eben auch Konflikte zwischen den einzelnen Nationen oder einige Deutsche, die ja nicht so glücklich damit waren, dass Center of Gravity nach Toulouse gewandert ist. Oder ist es eine komplett falsche Wahrnehmung meinerseits?
Nee, also bei mir war es so, ich habe 2 Funktionen eingenommen, wo ich der Frontrunner war. Das erste Mal kein Franzose drauf war. Also ich war der erste Programmleiter und dann gerade 320 mit Abstand das größte, zwar das kleinste Flugzeug bei Airbus, aber mit Abstand das größte Programm, was den Business Impact angeht. Und ich war halt der erste Deutsche, der da drauf saß. Und das hat für in Frankreich eine unglaublich hohes Gewicht, diese Funktion. Und ich bin danach Chef vom Customer Service geworden. Das hat auch noch nie ein Nicht-Franzose gemacht. Und das hat sicherlich bei einigen Aufmerksamkeit erregt und auch mir vielleicht mehr Attention eingebracht, als es ein französischer Kollege gehabt hätte. Aber ich hatte zum Beispiel auch die Interaktion mit den Gewerkschaften in Frankreich. Also die Gewerkschaftslandschaft ist ja komplett anders aufgestellt. Ich hatte 5 Gewerkschaften, die in meinem Bereich tätig waren. und musste halt dann auch lernen, mit französischen Gewerkschaften fertig zu werden. Und ich muss sagen, da, wo ich vielleicht am ehesten erwartet hätte, dass es Reservierungen gibt, gab es überhaupt nicht. Das war ein sehr konstruktiver Dialog. Also ich habe immer mein Leben lang versucht, Vorurteile nicht an mich ranzulassen und Stereotype nicht an mich ranzulassen, ohne dabei jetzt komplett naiv zu werden. Aber ich kann nur jedem raten, der das mal macht, irgendwo hingeht, wo er denkt, oh, ob die mich wohl mögen, ob die mich wohl willkommen heißen, vergiss den Scheiß. Ne, mach einfach deinen Job, Augen und Ohren offen halten, kritisch bleiben, aber den Leuten immer positiv gegenübertreten. Die Schwierigkeiten, die es dann vielleicht gibt, werden sich nicht alle lösen. Die meisten von denen lösen sich aber, weil die Leute wollen ja eigentlich auch nur sehen, dass man als ganz normaler Manager da hinkommt, dass man was Gutes im Sinne des Unternehmens tun will. Und wenn die das mitkriegen, die haben vielleicht auch gedacht, der kommt jetzt hier und vertritt deutsche Standpunkte. Habe ich nie gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass die A321 auch in Toulouse gebaut wird, weil es einfach ökonomischen Sinn macht. Und wenn Sie sich einfach an rationalen Entscheidungen, die rationalen Entscheidungen rational treffen, dann kriegt sofort jeder das mit. Und in dem Augenblick ist denen das völlig egal, welchen Passport sie haben. Sie werden natürlich beäugt und wenn sie dann mutmaßlich Interessen deutsche Interessen versuchen, da in Frankreich durchzusetzen, das ist A, falsch fürs Unternehmen. Und dann bedienen sie natürlich vielleicht auch irgendwelche Verdachtsmomente, die da vorhanden sind. Aber letztendlich mach einfach einen normalen Job und dann ist das Thema relativ schnell von selber erledigt.
Eins meiner Lieblingsthemen mit meinen Podcast-Gästen ist dieses Thema Konzern versus Mittelstand. Nun haben Sie beides kennengelernt. Und nun gibt es ganz viele Klischees und Vorurteile. Wenn Sie es so miteinander vergleichen, 30 Jahre Konzern, knapp 2 Jahre Mittelstand. Ich würde Lilium jetzt mal als Mittelständler bezeichnen. Wo sind da aus Ihrer Perspektive dann auch aus der CEO-Perspektive, aus der Führungskraft-Perspektive die größten Unterschiede? Oder gibt es da gar keine? Sagen Sie, Manager ist Manager.
Ich weiß jetzt nicht, was den Unterschied mehr ausmacht, dass Lilium ein kleines Unternehmen ist oder Small Medium Enterprise ist oder auch ein Start-up ist. Also ich habe ja die andere Dimension, ist nicht nur die Größe, sondern auch das Alter des Unternehmens. Und wir sind halt ein kleines und sehr junges Unternehmen. Wir sind ein Pre-Revenue-Unternehmen, das heißt, wir haben keine Einkünfte aus dem Markt oder sehr minimale jetzt über Kundenanzahlungen. Demzufolge bin ich nicht in der Situation, wo ich ganz einfach ein etabliertes Großunternehmen mit einem etablierten Kleinunternehmen vergleichen kann. Ist gar nicht der Fall. Und ich glaube, der Fakt, dass wir immer noch ein Start-up sind, dass wir 1000 Mitarbeiter haben, aber die kommen aus 63 Ländern. Also wir sind mitnichten ein deutsches Unternehmen. Wir sitzen zwar in München, aber wir haben Mitarbeiter aus 63 Ländern. Jeder Stand, den ich hier rum, und ich kann gucken, soweit ich will, wir haben aus jeder dieser Firmen haben wir Mitarbeiter. Mein Zulassungschef ist von Boeing, war ja mein Erzfeind früher. Und wir haben Leute von Rolls-Royce, von Honeywell, wir haben einen Quality-Chef, ist von Embraer. Es ist so viel anders bei Lilium, dass ich es nicht auf die Frage reduzieren kann, kleines und großes Unternehmen. Natürlich, kleinere Unternehmen sind schneller, agiler, man kennt jeden. Ich kann zu Fuß innerhalb von 5 Minuten jeden Winkel dieser Firma erreichen. Das geht bei Airbus nicht. Es gibt wirklich, bei Airbus gibt es natürlich, wie in jedem großen Unternehmen, gibt es Politik. Bei Lilium gibt es keine Politik. Bei uns gibt es nur ein Ziel, was alle haben, diesen Flieger fertig zu kriegen und damit auch das Überleben der Firma zu sichern. Das ist ja auch nicht sichergestellt. Solange wir nicht Revenues, nachhaltig Revenues machen, ist es natürlich auch ein Unternehmen, was ein höheres Risiko hat als ein großes Schiff wie Airbus, was auch im schlimmsten Sturm vielleicht mal sich nach links, nach rechts neigt, aber eigentlich weiter geradeaus fährt. Kann man so nicht einfach vergleichen. Mir gefällt beides gut. Mir gefällt im Augenblick, ich sag mal, die Agilität, die Überschaubarkeit, die komplette Fokussierung auf ein Ziel, die wir haben, die komplette Abwesenheit von Politik, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, im Nachhinein würde ich es auch nicht wieder vermissen, wenn es denn wieder da wäre, die Politik zum Beispiel.
Ich würde gerne das Stichwort aufgreifen. 1000 Mitarbeiter jetzt bei Lilium. Bei Airbus haben Sie mehrere tausend Mitarbeiter geführt. Für Sie beruflicher Alltag. Wie würden Sie es einem jungen Studenten beschreiben, der Luft- und Raumfahrt studiert oder jemanden, der 5 Jahre dabei ist, der Karriere macht? Wie ist denn das, Chef von mehr als 1000 Leuten zu sein?
Also es gibt ein paar Stufen. Die erste ist, man ist ein einfacher Mitarbeiter, man hat seinen Chef. Irgendwann wird man selber Chef von Mitarbeitern. Und das ist dann die Stelle, wo man dann anfangen muss zu delegieren. wo man sicherlich, wenn man nur eine Ebene unter sich hat, weiß man das meiste selber auch. Man muss aber die Disziplin kriegen, Leute zu entwickeln, Arbeit auf Leute zu verteilen. Das ist ein Step, den viele nicht schaffen, weil sie es eigentlich immer selber machen wollen und weil sie auch kein Interesse haben, Leute zu entwickeln. Entwickeln kann auch mal heißen, auch was Negatives zu machen, konsequent zu sein. Der nächste Schritt ist dann, wenn man die nächste Ebene erklimmt, dass man nicht mehr den Mitarbeiter direkt führt, sondern dass man unter sich Manager hat wiederum. Ist ein Riesenumbruch. Ich glaube, der Umbruch ist sogar noch größer, Führungskraft von Führungskräften zu sein, als Führungskraft von Mitarbeitern zu werden, weil man dann Ziele setzen muss plötzlich, weil man Manager anleiten muss. So, und ich glaube, diese beiden ersten Schritte, die sind sehr, sehr fundamental. So, und wenn man, ich hatte bei Airbus 8000 Mitarbeiter über 7 Ebenen, am Ende, so arrogant das vielleicht auch klingen mag, ändert sich das gar nicht mehr so groß. Also wenn der junge Ingenieur zu mir kommt und sagt, wo sind die großen Hürden? Ich sag mal, die Hürde, Manager zu werden, ist eine ganz große. Die Hürde, Manager von Managern zu werden, ist vielleicht die allergrößte Hürde. Und danach fand ich es gar nicht mehr so schlimm, weil im Prinzip ändert sich's nicht. Sie haben immer ihre 10 bis 12 Direct Reports, die das dann weiter runter kaskadieren. Ihre Arbeitsinhalte ändern sich natürlich massiv, weil man, wenn man 8000 Leute führt, kümmert man sich zu 90% der Zeit um strategische Dinge und kaum um operative Themen. Also die Inhalte sind ganz anders. Aber dieser Umstand, führst du 1000 Leute oder 8000 Leute, ehrlich gesagt, macht keinen großen Unterschied.
Wie führen Sie denn? Also vielleicht können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, jetzt ganz banal gefragt, duzen oder siezen Sie? Sagen Sie auch, meine Tür steht immer offen, so ein Klassiker, Open Door Policy. Wie führen Sie Ihre Manager?
Also bei Lilium duzen sich alle. Das ist aber auch nur auffällig, wenn Sie Deutsch mit Deutschen oder Französisch mit Franzosen reden. Wenn Sie mit Engländern reden, gibt's ja die Unterscheidung, leider, die gibt's halt gar nicht. Offene Türen haben wir sowieso, stellenweise haben wir auch gar keine Türen, weil es gar keine Türen gibt. Und das ist auch sicherlich gut so. Sie brauchen aber auch mal einen Rückzugsort für sich selber oder Sie brauchen auch einen Rückzugsort, wenn Sie ein persönliches Gespräch führen wollen. Und das findet natürlich dann auch hinter geschlossenen Türen statt. Was mir persönlich sehr wichtig ist, den Leuten nicht zu sagen, wie sie es machen sollen, sondern, ich sag mal, eher die guten Fragen zu stellen. Ich bin nun sicherlich ein alter Hase im Geschäft. Wenn ich jetzt rumgehe und jedem der 1000 Leute sage, was sie jeden Tag tun sollen, wäre das komplett falsch. Meine Art und Weise ist eher zu fragen, habt ihr an das und das gedacht, was vielleicht junge Leute nicht machen? Also zum Beispiel, wir haben technologisch wahrscheinlich das Komplexeste, was hier auf der ganzen Messe rumsteht, steht bei uns auf dem Messestand. Und da ist eine große Begeisterung da. Und gerade im Startup lebt von technologischer Begeisterung, sonst wird's das gar nicht geben. Aber als ich kam, habe ich zum Beispiel die Frage gestellt, wie sind denn die Betriebskosten dieses Produktes? Ich habe nicht gesagt, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern ich habe mal gefragt, wie definieren sich die Betriebskosten? Wie verdient ein Kunde mit dem Flieger Geld? Weil wir wollen ja keine Concorde bauen, ne? Tolles Flugzeug, 12 verkauft, Milliardengrab. Wir wollen ja auch was machen, mit dem wir Geld verdienen. Und meine Art und Weise, es ist leider, es kann nicht immer so sein, ich muss auch mal dazwischenhauen, ist leider auch so, aber es ist eigentlich, wenn man ein alter Sack ist wie ich und in ein junges Unternehmen kommt, dann sollte man versuchen, seine Erfahrung über Fragen an die Mitarbeiter weiterzugeben und nicht versuchen, jedem Einzelnen jeden Tag zu erzählen, wie er seinen Job zu machen hat.
Also wer fragt, der führt, habe ich auch mal irgendwo
gehört. Gewinnt.
Und gewinnt. Apropos Betriebskosten, möchten Sie ein bisschen über einen Business Case sprechen oder uns diesen Business Case näher bringen? Ist ja auch viel in der Presse jetzt aktuell. Das Thema Lilium, Volocopter auch, im Kontext KfW-Kredite und so weiter und so fort. Aber dieser Business Case, der interessiert natürlich das Fachpublikum schon enorm auch. 7 Sitzer ist richtig?
Ein Pilot und 6 Passagiere.
Ein Pilot plus 6 Passagiere. Und dann kommt einer zu Lilium und sagt, ich kann für, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10 bis 15 Millionen Euro ein Lilium-Jet kaufen. Das müssen Sie gar nicht jetzt irgendwie sagen, ja oder nein. Aber das ist ja das, worüber wir reden am Ende. Investiert jemand in diesen Business Case und wie verkaufen Sie jemanden diesen Business Case?
Also wir haben ja 2 Märkte. Wir haben auch 2 Varianten des Flugzeuges. Technisch ist es dasselbe, aber wir haben den sogenannten Premium-Markt. wo man letzten Endes eine Substitution von Helikoptern macht. Und wir haben aber auch, was eigentlich unser großer Markt sein wird, 85% des Marktes ist ein Shuttle-Markt, ist also mehr so ein Airline-Markt. Der Airline-Markt ist dadurch gekennzeichnet, dass es sehr preissensitiv ist, weil eine Airline, die damit Geld verdienen will, die muss halt einen Ticketpreis anbieten, der für genug Leute attraktiv ist, um diesen Service auch wahrzunehmen. Und da muss natürlich auch Geld für die Airline überbleiben. Das ist eigentlich der Markt, den ich am meisten mag, weil wir dort halt durch den Verkauf des Flugzeuges einen guten Profit erzielen können, weil es aber auch eine sehr intensive Nutzung des Flugzeuges gibt. Das heißt, man wird relativ häufig die Batterien austauschen müssen. Das ist nicht wie beim Auto. Ein Auto, die Batterien halten 400.000 Kilometer. Ein Flugzeug, umgerechnet, fliegt über 1 Million Kilometer im Jahr. Also wenn ich das jetzt als In-Auto-Terminologie umsetze. Das heißt, die Batterien werden 1, 2, 3 Mal im Jahr ausgetauscht. Und im Premium-Segment sieht es ganz anders aus. Das ist überhaupt nicht preissensibel. Das heißt, die Leute wollen das Produkt haben und die wollen es auch oftmals schnell haben. Und die müssen mit dem Produkt selber auch kein Geld verdienen. Die werden das Produkt im Umkehrschluss aber auch nicht sehr intensiv nutzen. Also wer so ein Flugzeug für sich persönlich kauft, der fliegt vielleicht 200 Stunden im Jahr damit. Dem sind die Betriebskosten völlig egal. Der möchte es halt schnell haben und der möchte es besonders schön haben und der möchte es so ausgestattet haben, wie es kein anderer hat. Ich sag mal, in beiden Segmenten kann man sehr, sehr gutes Geld verdienen. Wenn die Value Proposition, und unsere Value Proposition richtet sich im Prinzip an Helikopterpreisen aus, nur unser Flugzeug kann halt mehr. Es ist viel billiger zu betreiben, es macht keinen Lärm, es erzeugt kein CO2. Und wenn ich damit 200 Kilometer fliege, dann sind Energiekosten ungefähr 30 Euro. Das ist also ein Witz, der Sprit kostet nichts sozusagen. So, und Sie müssen aber genau wissen, welche Kosten hat denn Ihr Kunde? Was kann der Kunde wiederum an seine Kunden, also sprich den fliegenden Passagier, weitergeben? Und Sie müssen Ihr Produkt so bauen, dass es für den Kunden einen Business Case ergibt. Und dann ergibt es für uns auch einen.
Wenn Sie sich einen Erstkunden wünschen dürften, wer wäre das denn? Also ich höre oftmals so in Hamburg oder in Deutschland, sei es schwierig, eben ein Lilium-Jet einzusetzen im Flugverkehr. Hab da heute Morgen auch mit dem einen oder anderen drüber geredet. Aber in Dubai kann man wunderbar in Anführungsstrichen am Airport einsteigen und dann nach Dubai Downtown fliegen. Ist das so der Traum, First Business, also der erste Kunde?
Also ist mir ehrlich gesagt egal. Ich möchte, dass unser Flugzeug einen guten Dienst leistet bei den ersten Kunden, weil ich ja auch noch weitere Kunden haben muss. Und einen guten Dienst leisten kann das Flugzeug, wenn das Flugzeug selber gut ist. Das Flugzeug wird aber auch Kinderkrankheiten haben, das ist ganz normal. Also brauche ich einen Kunden, der kooperativ mit uns diese Kinderkrankheiten ausmerzt. Wir hatten das auch bei der A320neo, die hatte Fehler wie ein Hund Flöhe. Und wir haben zum Beispiel mit der Lufthansa exzellent zusammengearbeitet, die Kinderkrankheiten einfach auszumerzen. Ich brauche aber auch ein regulatorisches Werk. Das heißt, ich brauche Bedingungen, wo der Kunde dieses Flugzeug betreiben kann. Und da sind die ganzen AirOps-Rules, die vorhanden sein müssen. Der Kunde wiederum braucht eine Infrastruktur. Das heißt, er braucht eine Landing-Site, wo er landen kann. Wir haben ein neues Produkt, aber dieses neue Produkt braucht ein komplett neues Ökosystem. Und der liebste Kunde ist mir der Kunde, der mir hilft, das Produkt vernünftig zu betreiben, der aber auch ein Ökosystem hat, was wir mit denen zusammen bauen, sodass dieses Flugzeug jeden Tag zuverlässig und effizient fliegen kann und viele, viele glückliche Passagiere produziert, weil das ist am Ende unser Botschafter. Wenn ich das Flugzeug irgendwo hinliege und es steht nur liefer und es steht nur am Boden und ist nicht in der Luft zu sehen, dann ist das ein negativer Botschafter.
Nun habe ich gelernt, in Deutschland, vielleicht ist es auch typisch deutsch, dass man über Geld nicht spricht. Gibt es da von Ihrer Seite eine Grundeinstellung zu? Also ich würde niemals, ernsthaft nicht, meinen Gast fragen, wie viel Geld verdienen Sie oder so. Das macht man ja nicht als Deutscher, ernsthaft. Aber welche Zahlen, Daten, Fakten können Sie uns über Lilium verraten, die relevant sind für Investoren, für Leute, die interessiert sind an dem Produkt? Gibt es da aus Ihrer Sicht Stückzahlen oder wann der erste Flug stattfindet? Gibt es irgendwelche Zahlen, die Sie hier kundtun würden?
Also für ein Startup-Unternehmen wie wir wird im Prinzip an einer Sache gemessen. Und das war aber auch schon bei meinem vorigen Arbeitgeber so, dieser Spruch, den kennt jeder, Cash is King. Und für ein Unternehmen, ein Startup-Unternehmen, Pre-Revenue ist Cash even more king. Das heißt, die Frage, die uns alle stellen, ist, wie viel Geld habt ihr in der Bank? Das wird übrigens publiziert von uns, es ist publikationspflichtig. Die Fragen, was ist eure monthly burn rate, also wie viel Geld verbrauche ich im Monat? Und wann habt ihr eigene Revenues? Und daraus leiten die ganz einfach ab, sind wir überlebensfähig? Der ganze Wust an Fragen, wie viel Profit macht ihr eigentlich in Zukunft, der kommt natürlich auch, aber in einem Startup-Unternehmen ist es eigentlich erstmal die Frage, wann ist euer Cash-Turnaround? Also wann generiert ihr Cash, sodass ihr keinen Cash-Verbrauch mehr habt? Weil Cash-Verbrauch heißt, dass ich am Kapitalmarkt in irgendeiner Weise mir Geld beschaffen muss. Und für uns der wichtige Meilenstein, den uns alle fragen, ist, wann generiert ihr eigentlich selber Cash, sodass ihr auf eigenen Füßen stehen könnt? Dann kommt die Frage, wann kommen die Profite? Mit den Profiten kann ich auch die nächste Generation Flugzeuge entwickeln. Das sind aber Fragen, die zurzeit, ich sag mal, auch gestellt werden, aber lange nicht mit der Priorität wie, wann ist Cash positive für euch?
Nun ist es so, dass Sie ja bei Lium dann eben knapp 1000 Mitarbeiter haben, aber sicherlich auch dann, als Sie bei Airbus waren, hatten Sie bestimmt Förderer, die Sie unterstützt haben. Haben Sie einen Mentor gehabt? Haben Sie noch Kontakt zu dem? Gab es so ein Programm bei Airbus damals? Und würden Sie sowas auch einem Startup empfehlen? Kann man sowas transferieren?
Ich habe immer gesagt, bei Airbus, ich bin jetzt auskuriert. Ich habe jedes Führungskräfteprogramm mitgemacht, was es gab. Und die waren auch alle gut. Wichtig ist immer, dass Sie die richtigen Leute kennen und dass irgendjemand Interesse an Ihnen hat. Und das ist gerade für einen jungen Ingenieur manchmal schwierig, weil in großen Unternehmen gibt es halt so viele Leute. Manchmal haben sie das Glück oder auch das Pech, dass sie irgendwo auf der Bühne stehen. Da ist irgendjemand Hohes im Raum und sie tragen irgendwas vor. Und wenn sie das gut machen, dann wird er auch sie aufmerksam und sagt, was ist denn das für einer da? Und so kommt man halt ins Gespräch. Und ich habe sicherlich im Laufe meiner Karriere ganz, ganz oft die Situation gehabt, dass ich irgendwo in Action war. Und dass es irgendwie immer jemanden gab, der da sagt, hey, das klingt ja ganz interessant, was der da erzählt, ich will den mal kennenlernen. Sie können aber auch einen Sudden Death haben in solchen Sachen. Wenn Sie es einmal richtig verbocken, dann war es das halt auch. Und das muss man halt wissen. Also ich habe mich nicht bewusst exponiert, aber ich habe auch gesagt, okay, es ist immer eine Chance. Es ist eine Chance, es komplett zu vergeigen, es ist aber auch eine Chance, weiterzukommen. Ich war nie jemand, der gesagt hat, ich bin jetzt total karrieregeil, weil ich eigentlich immer angesprochen wurde und das hat mir auch eine gewisse innere Gelassenheit und Ruhe gegeben, weil die Leute, die immer rumpropellern, versuchen irgendwie Männchen zu machen, wenn die Großen kommen, das sind die, die es garantiert nicht schaffen. Ich will damit nicht sagen, man muss ambitionslos sein, aber wer überambitioniert für jeden erkennbar nur an seiner eigenen Karriere arbeitet, verliert den Rückhalt in der Mannschaft komplett, weil Mitarbeiter hassen nichts mehr, als wenn der Chef nur für sich arbeitet. Die wollen sehen, dass er A, für das Unternehmen arbeitet, B, dass er für das Team arbeitet und dass er dann C, vielleicht auch für sich selber arbeitet. Also sich da selber mal zurücknehmen und im richtigen Augenblick performen und sich diesen Augenblicken auch bewusst, ich sag mal, aussetzen, ist genau die richtige Strategie.
Wenn Sie selber Personal auswählen, dann führen Sie logischerweise auch irgendwie Gespräche, wahrscheinlich heute auch noch mit dem einen oder anderen, kommen Sie gar nicht drum rum, dass Sie da in den HR, in den Auswahlprozess eingebunden werden. Gibt es von Ihrer Seite aus Standardfragen, die Sie immer stellen? Oder achten Sie auf bestimmte Dinge besonders?
Es ist nicht so, dass ich Leute aussuchen muss. Es ist ein Privileg einer Führungskraft, Leute aussuchen zu dürfen. Es ist eine der ganz wichtigen Sachen, die richtigen Leute anzuziehen, attraktiv zu sein. Es ist genauso wichtig, die falschen Leute loszuwerden. Das muss ich auch tun. Es ist nicht angenehm, aber es ist genauso wichtig. Und es ist auch eine ganz vornehme Aufgabe einer Führungskraft, Leute zu entwickeln. So, wenn ich jetzt in einer Auswahlsituation bin, ich bin ja meistens relativ am Ende eines Auswahlprozesses. Das heißt, die Leute haben nie ihr erstes Interview mit mir, die haben ihr letztes Interview mit mir. Das heißt, es liegt schon sehr viel an Informationen vor, so dass ich relativ frei bin in meiner Fragestellung. Was mir immer sehr, sehr wichtig ist, ist zu gucken, wie passt der ins Team? Wenn ich jetzt meine erste Führungsebene anschaue, da sind sehr unterschiedliche Individuen drin, dann ist es natürlich wichtig, für eine bestimmte Aufgabe einen sehr, sehr guten Kandidaten zu kriegen, aber auch zu sagen, wie passt der denn ins Konzert? Und am Ende, wenn ich mal gefragt werde, wie siehst du deine Rolle, dann sage ich, ich sehe mich immer so irgendwie als Konduktor eines Orchesters, der bestimmt zwar, welche Musik gespielt wird, und er sorgt auch dafür, dass die richtigen Instrumentengruppen da sind und dass die alle synchron spielen. Aber meine Aufgabe ist halt auch dafür zu sorgen, dass ich nicht nur 100 Geigen habe, sondern ich muss halt auch verschiedene Instrumentengruppen haben. Und meine Aufgabe ist nachher dafür zu sorgen, dass die gut miteinander die richtige Musik spielen. Und meine Fragestellung geht halt sehr, sehr auch in diese Richtung rauszufinden, wenn der jetzt morgen bei uns am Tisch sitzt, wie kommt der da an? Ne? Der muss seinen Eigenbeitrag leisten, aber eine Führungskraft muss einen größeren Beitrag leisten als den Eigenbeitrag. Die muss dafür sorgen, dass das Team auch stärker wird. Und das ist mindestens so viel wert wie der Eigenbeitrag. Und da achte ich persönlich sehr drauf.
Und wie sehr achten Sie darauf, dass Sie die Bewerbungsgespräche dann harmonisieren innerhalb von Lilium? Also jeder führt Bewerbungsgespräche anders, logisch. Und jeder hat da einen subjektiven Blick drauf. Und irgendwo muss man ja versuchen, auch einen Corporate-Blick dazu entwickeln. Sie werden ja kaum dann Ihren Führungskräften sagen, bitte diese 5 Fragen stellen. Klar. Aber wie kriegen Sie das hin, dass Sie das einigermaßen harmonisieren?
Das machen wir bewusst nicht. Also wir haben zum Beispiel jetzt vor wenigen Wochen einen neuen CFO eingestellt. Das ging über einen Headhunter. Da sind die ganzen technischen Fragen schon geklärt. Und dann haben wir bewusst, ohne uns abzustimmen, haben wir Interviews geführt. Ich habe Interviews geführt, unser Head of HR hat Interviews geführt. Einige der Boardmember haben Interviews geführt, auch Teammember, die heute Kollegen sind, haben Interviews geführt. Und es guckt natürlich jeder aus seiner Sichtwarte drauf. Und wir haben uns dann danach zusammengesetzt und haben uns ausgetauscht über die verschiedenen Kandidaten und haben gesagt, was gefällt uns weniger. Und sind, ohne uns vorher abgestimmt zu haben, du stellst die Frage, haben super guten Konsens darüber erzielt, wer der richtige Kandidat ist. Das ist ganz normal. Ich als CEO stelle, kommt natürlich andere Fragen, als der Head of HR stellt, als ein Boardmember stellt, als unser Entwicklungschef zum Beispiel stellt. Das muss man nicht abstimmen, weil jeder macht es aus seiner Sichtweise. Sie müssen halt verschiedene Leute die Fragen stellen lassen, dann kriegen sie auch ein sehr gutes 360-Grad-Bild.
Was muss man denn mitbringen, um jetzt speziell bei Lilium arbeiten zu dürfen? Ich gehe davon aus, Sie haben irgendwelche Vakanzen. Das ist jetzt nicht abgestimmt hier, aber wenn Sie wollen, ein paar Leute hören den Podcast, also wir erreichen knapp 10.000 Leute immerhin. The stage is yours, also für Ihren Hinterkopf. Sie können gerne hier eine Stelle auch bekannt geben, die zu besetzen ist. Das soll ja nicht Ihr Schaden sein, wenn Sie hier die Zeit nehmen für uns. Was muss jemand mitbringen, um bei Lilium zu arbeiten? Und sind Sie überhaupt im Moment auf der Suche nach Personal?
Ja, wenn man sieht, wie wir gewachsen sind in den letzten Jahren, dann beantwortet sich die Frage ganz selber. Wir werden auch weiterhin wachsen. Und was muss man mitbringen? Ich sag mal, man muss Neugierde mitbringen, man muss Passion mitbringen, man muss auch das nötige Fachwissen mitbringen. Also wir haben ein unglaublich hohes Qualifikationslevel bei Lilium, wahrscheinlich mehr als jede andere Firma. Wir haben Leute, die haben 2 Doktortitel. Wie gesagt, die Leute kommen aus der ganzen Welt. Wir haben keine Universitätsabsolventen, weil wir einfach das uns nicht leisten können, Leute von Grund auf zu trainieren. Also wir sind schon sehr selektiv auch unterwegs, was die Skills, die Fähigkeiten angeht. Wenn ich einen Batteriefachmann suche, dann suche ich halt einen Batteriefachmann. Da muss ich halt jemanden haben, der in der Batterieindustrie schon gearbeitet hat. Ich brauche jemanden, der so offen ist. Ich brauche jemanden mit einer sehr hohen Adaptionsfähigkeit und Integrationsfähigkeit. Ich brauche jemanden, der nicht auf die Uhr guckt, weil Startup heißt nicht 35-Stunden-Woche. Sondern jemand, der sagt, ich will eine Sache über die Ziellinie bringen und ich brauche auch Leute, die ausführen wollen, Finisher. Man braucht nicht nur die Innovatoren, sie brauchen auch, wenn sie was zulassen wollen, brauchen sie auch Leute, die ein Ding zu Ende bringen wollen und sagen, jetzt haben wir genug Technologie gemacht, möchte jetzt auch mal abschließen, das ganze Thema. Also Finisher ist sehr, sehr wichtig.
Das ist ein schönes Stichwort. Home Office, wie ist das bei Ihnen geregelt aktuell? Das interessiert ja viele Menschen bei vielen Arbeitgebern. Welche Regelungen haben Sie da bei sich? Haben viele auch eine Lernkurve durchgemacht durch Corona?
Ja, wir haben Homeoffice. Ich bin nicht der allergrößte Fan, wenn Sie neue Teams zusammenbauen, wenn das Teamresultat sehr wichtig ist. Es ist unglaublich wichtig, dass die Leute sich persönlich kennenlernen. Wenn Sie eingeschwungene Prozesse haben, können Sie sehr viel Homeoffice machen und wir haben keine starre Regel bei Lilium. Wir sagen den Leuten einfach, wir erwarten, dass ihr so arbeitet, dass ihr fürs Unternehmen das Beste tut. Und wenn jetzt einer 20 Stunden Zulassungspapiere schreiben oder lesen muss und das von zu Hause macht, dann ist es wahrscheinlich besser, weil der da die nötige Ruhe hat, das zu tun. Wenn wir aber ein neues technisches Problem entdeckt haben, wo wir sagen, wir müssen erstmal 5 Leute am Tisch haben, die das von allen Seiten beleuchten, dann ist es mit Sicherheit die bessere Lösung, wenn die sich alle irgendwo zusammensetzen. Und wir sind da sehr, sehr flexibel. Und ich sag gar nichts, solange der Laden läuft. Es ist bei uns auch nicht so, dass freitags der Parkplatz komplett leer ist und montags, da könnte man eine bestimmte Ableitung rausziehen. Nee, bei uns läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Und die Leute haben es begriffen, die Leute haben auch die Erfahrung gemacht, bestimmte Dinge sind einfach nur face-to-face zu lösen. Und die haben auch die Disziplin zu sagen, okay, wenn es nicht erforderlich ist, dann kann ich auch mal von zu Hause aus arbeiten. Aber wenn es erforderlich wird, komme ich auch sofort wieder.
Und nun haben wir ja am Anfang über Bundeskanzler und Boardmeeting gesprochen. Wir sind zwischen Bundeskanzler und Boardmeeting. Was erwartet Sie denn auf dem Boardmeeting? Was gibt es da für Themen, die Sie uns hier erzählen können aus dem Nähkästchen?
Also mich erwartet erstmal das Board-Dinner heute Abend. Ich muss gleich zurückfliegen nach München, habe dann noch die Freude, mit den Board-Membern essen zu gehen. Und das machen wir auch jedes Mal vorm Board, einfach um mal zu quatschen. Und ein Board ist dann schon relativ formalisiert. Wir sind halt ein börsennotiertes Unternehmen. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, lass uns mal alle irgendwie einen Stuhlkreis bilden und Räuchermännchen anzünden und dann mal reden. So ist das nicht. Wir haben unsere Committees zu machen. Sie müssen ein Audit-Committee machen. Wir haben ein Sustainability-Committee. Wir haben ein Compensation-Committee. Das sind einfach, ich sag mal, Formalismen, die man zu tun hat. Und ich habe auch das Board-Meeting sehr stark standardisiert. Es gibt einen Standard-Report, durch den wir durchgehen, der die wesentlichen Fragen adressiert. Wir haben viel Freiraum für die Boardmember, einfach Fragen zu stellen oder auch Ratschläge zu geben. Und wir machen jedes Mal auch eine Tour durch die Produktion, damit man auch den physikalischen Fortschritt sieht, dass man hinter den Papieren, die dann unweigerlich im Board sind, halt auch die Realität sehen kann, weil das sagt manchmal tausendmal mehr aus als irgendeine supergeile PowerPoint-Präsentation. Go look see hilft jedem und wir haben sehr Hands-on-Board-Member, die halt auch gerne Goluxi machen.
Verstehe. Nun habe ich vorhin jemanden getroffen, ich habe ja ein paar Leute natürlich im Rahmen meiner Vorbereitung gefragt, was würdest du Klaus Röwe fragen? Auch ehemalige Airbus-Kollegen. Und einer, der hat eine ganz intelligente Frage, wie ich finde, also ich habe kein Copyright darauf, mit auf den Weg gegeben. Wenn Sie, und diesen Plan verfolgen Sie nicht, wenn Sie jetzt wieder zurückkehren würden zu Airbus, was würden Sie von Lilium mitbringen dorthin? Was würden Sie mitnehmen oder von dem Startup Lilium zu Airbus transferieren? Also sehr hypothetisch.
Kann ich nicht sagen. Ich habe erstmal sehr viel von Airbus mitgenommen zu Lilium. Das sind halt sehr, sehr viele Erfahrungen, was den Lifecycle eines Flugzeuges angeht. Was ich glaube, was ich am meisten mitnehmen würde, Airbus ist eine reiche Firma und Airbus ist so reich, dass die Leute es nicht mal wissen, wie reich diese Firma ist. Und ich stehe jetzt halt bei Lilium vor der Herausforderung, ein neues Produkt zu bauen, eine neue Firma aufzubauen, aber auch mich um die Finanzierung zu kümmern. Und das Thema Geld spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Und das hat bei Airbus ehrlich gesagt nicht mehr die große Rolle gespielt. Das ist eigentlich schade, weil das wirklich, ich sag mal, unternehmerisch tätig zu sein, ist ja relativ einfach, wenn so eine Grundfinanzierung da ist, dass ich eigentlich nie mehr drüber Sorgen machen muss. Das, was wir haben, wo wir wirklich sagen müssen, wir müssen uns die Gedanken machen, wie wir die nächsten Monate finanzieren, ist unglaublich hilfreich. Und das würde auch jedem großen, ich sag mal, saturierten, ich will jetzt nicht sagen fat, dumb and lazy, aber es ist ja ein bisschen so. Und ich glaube, wieder diesen Spirit reinzubringen, wir müssen das Geld auch verdienen und wir müssen uns in jedweder Beziehung bemühen. Wir müssen uns ums Produkt bemühen, wir müssen uns um die Kunden bemühen, wir müssen uns um die Investoren bemühen. Dieser Spirit ist in Großunternehmen typischerweise nicht mehr da. Und ich glaube, das wieder ein bisschen reinzubringen, wäre unglaublich hilfreich, auch für ein Unternehmen wie Airbus.
Herr Röwe, am Ende der Podcast-Folgen begebe ich mich immer auf den Landeanflug mit meinen Gästen.
Brauchen wir nicht, wir können ja senkrecht landen.
Wir können senkrecht landen. Also famous last words. Gibt es eine Frage, die ich Ihnen nicht gestellt habe, wo Sie sagen, Herr Heinkel, warum haben Sie mich das denn nicht gefragt? Oder gibt es irgendetwas, irgendeine Botschaft, die Sie hier den Hörern und dem Live-Publikum noch mit auf den Weg geben möchten.
Ja, was mich wundert hier auf dieser ganzen ILA, aber nicht nur auf der ILA allenthalben, ist diese Frage nach den Batterien und warum wir eigentlich mit Batterien fliegen, wo doch überall hier E-Fuels und Hydrogen propagiert wird. Das ist für uns bei Lilium eine totale Binsenweisheit. Deswegen bauen wir ein batterieelektrisches Flugzeug. Das weiß aber keiner. Das ist einfach die Effizienz, die man hat. Alle sagen, wir müssen jetzt E-Fuel haben. Und einige sagen, wir müssen Wasserstoff haben und Airbus macht Wasserstoff und andere machen halt nur E-Fuels. Und wir machen Batterien. Warum eigentlich? Und die Antwort ist sehr, sehr einfach. Wir werden mit Batterien nie Langstreckenflugzeuge bauen, mit Wasserstoff aber auch nicht. Aber die Energieeffizienz von Batterien, wenn ich irgendwo eine Windmühle aufstelle und sage, jetzt erzeuge ich grünen Strom und ich lade den in eine Batterie und von der Batterie bringe ich den zum Motor und der treibt dann halt eine Turbine an, dann habe ich eine unglaublich hohe Effizienz. Ich verliere nur 25% der Primärenergie. Wenn ich aus diesem Strom Wasserstoff mache, verliere ich 75%. Nur 25% kommt in Form vom Wasserstoff nachher im Triebwerk an. Das heißt, Batteriefliegen ist dreimal so effizient wie Wasserstofffliegen. Wenn ich jetzt aus dem Wasserstoff, wenn ich den karbonisiere und daraus ein E-Fuel mache, verliere ich nochmal 50%. Lange Rede, kurzer Sinn. Batterieelektrisches Fliegen ist sechsmal so effizient wie E-Fuels. Es gibt aber nur ein Unternehmen hier auf der ganzen Messe, was batterieelektrisches Fliegen vorantreibt, hochinnovativ ist. Und ich sag mal, alle anderen, viele ruhen sich darauf aus, dass wohl irgendwann mal einer die E-Fuels um die Ecke bringt, weil da muss ich eigentlich gar nichts tun. Aber für die Umwelt ist es eine Katastrophe. Für die Umwelt ist mit Sicherheit das Beste batterieelektrisches Fliegen. Wo immer es geht, wird in 20 Jahren batterieelektrisch geflogen werden. Ob es noch eine Nische für den Wasserstoff gibt, wage ich zu bezweifeln. Und die E-Fuels sollten wirklich nur für die sein, wo es gar nicht anders geht. Und das sind sehr große Flugzeuge, die sehr weit fliegen wollen. Aber alles unter 100 Sitzen bis 2000 Kilometer, das sind 80% aller Flüge, die heute weltweit stattfinden, wird batterieelektrisch geflogen werden. Und das ist niemandem bekannt hier scheinbar. Ich versuche das immer rüberzubringen. Ich habe es auch dem Kanzler heute erklärt. Der hat mich auch sehr interessiert angeguckt. Da ist so ein Wasserstoff-Hype. Wasserstoff ist auch was Gutes, aber nicht für mobile Anwendungen in Flugzeugen, auch nicht in Autos. Die Autos fahren mit Batterien aus gutem Grund und aus genau dem gleichen Grund werden die Flugzeuge batterieelektrisch fliegen.
Da spricht aus dem Herzen der Ingenieur zu uns. Sie wissen, der Kanzler ist Jurist, aber er hat es verstanden. Gehe ich mal ganz schwer von aus.
Nee, hat er auf alle Fälle. Der war sehr interessiert, der war auch sehr gut präpariert, muss ich sagen. Also ich bin beeindruckt, wie jemand über so viele Stände läuft, überall 5 Minuten von sehr gut vorbereiteten Leuten wie mir vollgetextet wird und das trotzdem alles verarbeiten kann. Das war schon beeindruckt von ihm.
Ist ein Hamburger Jung, ne?
Ja, ich auch.
Ich auch. Haben wir alle drei was gemeinsam. Und ich glaube, im Publikum sitzen auch einige Hamburger Jungs hier. Also, nochmals, herzlichen Dank, dass ich Sie zutexten durfte, beziehungsweise meine Fragen loswerden durfte. Ich hoffe, es war für Sie interessant hier live auf der ILA. Bitte um einen warmen Applaus für meinen Gast Klaus Röwe, CEO von Lilium.
Herzlichen Dank.
Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium, Arcosa, der DFS, Hensoldt, OHB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.